HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Karfreitag, der Todestag von Jesus Christus. Gestorben nach einer unmenschlichen Folter am Kreuz. In vergangenen Jahrhunderten besangen Christinnen und Christen das Haupt voll Blut und Wunden und wendeten sich ganz nah bei ihrem Herrn, wenn sie selbst Qualen und Schmerzen litten. Und heute? Der Karfreitag steht zur Disposition. Jugendliche wollen lieber in ihrem Club eine Party feiern, als an den Todestag Christi erinnert zu werden. Doch in der Kultur reizt kein anderes Bild, kein anderes christliches Symbol mehr als das Kreuz zur kreativen Auseinandersetzung. Die Zumutungen des Karfreitags. Michael Hollenbach fragt für Camino in HR2 Kultur nach, was uns das Leiden, der Schmerz und das Blut Christi heute noch sagen.
Also der Karfreitag steht natürlich für das große Paradoxon des Christentums. Gott stirbt am Kreuz und damit ist es das christliche Grundsymbol überhaupt auch für menschliches Leiden.
Sagt Johann Hinrich Clausen, der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut.
Lange galt der Karfreitag als höchster kirchlicher Feiertag. Doch die meisten Gotteshäuser sind am Todestag Jesu recht leer. Gerade einmal 4% der evangelischen Christen finden am Karfreitag, der im Englischen Good Friday heißt, den Weg in ihre Kirche. Bei den Katholiken sind es nicht viel mehr. Nicht wegen des Gottesdienstes, sondern wegen der Musik scheint der Karfreitag aber bei einem bestimmten Publikum attraktiv zu sein, sagt der hannoversche evangelische Bischof Ralf Meister.
Ich erinnere mich sehr gerne, dass ich die Freude hatte, jedes Jahr in der Marienkirche in Lübeck die Johannespassion als Gottesdienst mitzugestalten, mit einer Predigt. Da war diese Marienkirche, ich glaube, mit 800 oder 1200 Leuten oder noch mehr immer voll.
Präsent sind die Zumutungen des Karfreitags allerdings in der Kultur. So widmet sich das Hildesheimer Dommuseum momentan in einer Ausstellung mit dem Titel Triumph und Tod nicht nur den frühen Kruzifixen der Kirchen- und Kunstgeschichte. Museumsdirektorin Claudia Höhl weist auf ein zeitgenössisches Werk des österreichischen Malers Arnulf Rainer hin.
Wo eigentlich nur zwei übermalte Balken zu sehen sind, das eigentlich wie so zusammengeschustert und mit schwarz und roter Farbe übermalt gestaltet ist und wo eben ganz andere Aspekte von Kreuz und Kreuzestod konnotiert werden, die eben durchaus dann auch von den Besuchern so als Störfaktor wahrgenommen werden.
Kreuze durchziehen das gesamte Werk von Arnulf Rainer, aber keineswegs als sakrale Malerei, sondern als ein aktuelles Ringen um dieses allgegenwärtige Symbol. Ein typisches Beispiel für moderne Kunst, sagt Johann Hinrich Clausen.
Einerseits ist das Kreuz natürlich das stärkste Symbol und zum anderen erlebt die moderne Kunst natürlich ganz wesentlich aus der Kraft der Negation oder aus der Kraft, das Existenzielle auszudrücken.
Der Frankfurter Markus Zink ist Kunstpfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Er verweist auf die sogenannte Stuttgarter Kreuzigung von Josef Beuys, ein Werk aus den 60er Jahren.
Eine kleine Skulptur von ihm, es besteht aus zwei Flaschen, die sind mit Blut gefüllt. Und zwischen diesen Flaschen ein Holzstab und auf dem so ein Zettelchen aus einem Zeitungsausschnitt mit rotem Kreuz drauf gemalt. Es sieht aus wie eine Kreuzigungsgruppe. Und das Verblüffende ist, als ich mir das angeguckt habe, und das ging den anderen auch so, die das mit mir betrachtet haben, hatten wir das Gefühl, da drin ist Kraft. Und das ist das, was Beuys als Künstler beschäftigt hat. Welche Kraft steckt denn in der Lebensgeschichte eines Menschen wie Jesus? Und er hat versucht, diese Kraft rüberzubringen.
In der modernen Kunst, wenn man sich mal moderne Christusdarstellung anschaut, das Interesse moderner Künstler am Christentum sich vor allem am Leiden Christi aufbaut, nicht am Auferstandenen, sondern Christus als der Inbegriff, als das Ursymbol des leidenden Menschen.
Ein Beispiel dafür ist ein Werk von Martin Kippenberger. Ein Frosch am Kreuz, in der rechten Hand ein Bierkrug, in der linken ein Ei.
Dieses Bild hat natürlich dann auch ganz erboste Reaktionen hervorgerufen.
So sollte das Bild 2008 anlässlich eines Tirolbesuchs von Papst Benedikt XVI. Aus dem Museion in Bozen entfernt werden. Der Papst schrieb damals, der gekreuzigte Frosch verletze die religiösen Gefühle vieler Menschen. Trotz zahlreicher Proteste, der Frosch blieb hängen. Zu Recht findet die katholische Kunsthistorikerin Claudia Höhl.
Wenn man aber mal fragt, was war denn eigentlich der Hintergrund der Entstehung des Bildes, dann kann man eben erfahren, dass Martin Kippenberger große gesundheitliche Probleme hatte. Er hat diese Bilder geschaffen in einer Phase, als er im Rahmen eines Alkoholentzugs extrem gelitten hat und hat hinterher auch nochmal gesagt, es ging ihm gar nicht um Blasphemie, sondern es ging darum, sich selbst als Leidenden, also er ist der Frosch am Kreuz, zu zeigen.
Ich bin der Frosch. Aber ich bin in gewisser Hinsicht auch Jesus. Also diese künstlerische Auseinandersetzung mit der Überschrift Parallelisierung oder Identifizierung mit Jesus ist ja ein Motiv, das häufig wiederkehrt.
Sagt Matthias Sural, Kulturpastor der Hannoverschen Landeskirche.
Ich finde es geradezu genial, wenn das dann eben auch mit Karfreitag kombiniert wird. Jeder Mensch ist sterblich. Gott selber hat sich in Jesus sterblich, menschlich gemacht. Und ich finde dieses Motiv der Parallelisierung mit Jesus sehr, sehr wichtig, weil darin ja letztlich auch wieder eine Hoffnungsdimension anklingt.
Kreuzesdarstellungen haben eine lange Tradition. Die ersten entstanden knapp 200 Jahre nach Jesu Tod, erläutert Claudia Höhl.
Das Bezeichnende ist ja, dass das älteste Bild des Gekreuzigten eine antichristliche Karikatur aus römischer Zeit ist, wo der Gekreuzigte mit einem Eselskopf dargestellt wird und eben gelästert wird über den dummen Sklaven, der an diesen Gott glaubt.
Christliche Kreuze des frühen Mittelalters waren sogenannte Gemmenkreuze, sagt der Frankfurter Markus Zink.
Man hat nicht den Christus am Kreuz dargestellt, sondern meistens Kreuze ohne Christus und zwar dann noch herrlich verziert. Die sollten mit Diamanten und Edelsteinen besetzt den Auferstandenen darstellen. Einen neuen, herrlichen Körper, Gott gleich im Himmel. Und dafür diente das Kreuz als Ersatz für die Darstellung des menschlichen Körpers.
Diamanten statt Blut, Edelsteine statt Dornen. Ein Bild, das viele Christen bevorzugen würden.
Die Kreuzigung. Der da oben wollte ein Beispiel geben. Aus Liebe, sagt er, und ist der da unten geworden. Seine Gefühle in Ehren, aber wo kämen wir hin? Man kann doch nicht einfach alles so auf den Kopf stellen. So haben wir die Sache wieder in Ordnung gebracht, haben ihn, den da oben, am Kreuz erhöht, in den Himmel erhoben. Es war nicht ganz einfach. Jedenfalls ist er nun wieder da, nämlich oben, wo er hingehört, der da oben, Lothar Zinetti.
Im 11. Jahrhundert begann man, den da oben wieder herunterzuholen. Der Körper des Gefolterten wurde am Kreuz präsentiert.
Die Begründung für diese revolutionäre Einführung ist die theologische Feststellung, dass dadurch, dass Gott Mensch geworden ist in Christus, auch die Darstellung in menschlicher Körperlichkeit nicht nur möglich, sondern sogar nötig ist. Gott wird Mensch, er tritt ganz in seine Schöpfung ein und er stirbt als Mensch sogar einen ganz elenden Tod.
In der Gotik fließen die Erfahrungen mit Schmerz und Leid, mit Pest und Hungersnöten in die religiösen Darstellungen ein. Markus Zink nennt als Beispiel die Darstellung des Gekreuzigten in Andernach.
Wenn Sie den von Weitem sehen, wenn Sie da in die Marienkirche in Andernach kommen, das sieht ganz schrecklich aus, als wenn da so ein Zombie am Holz hängt. Ja? Und wenn Sie näher kommen und sich unter dieses Kreuz beugen und dann nach oben schauen, dann sehen Sie, dass das Gesicht von dem Christus Sie anlächelt. Und er hat allen Schmerz überwunden.
Dass die Darstellung Jesu am Kreuz sehr schrecklich aussehen kann, ist naheliegend, meint der Berliner Kirchenhistoriker Christoph Markschies.
Karfreitag ist früher und zu Teilen auch heute noch mit Blut getränkt, weil der Tod Jesu Christi ein überaus schrecklicher Tod war. Am Karfreitag erinnert man sich an diesen Tod. Man muss sich immer klar machen, es gibt auch in der Antike schon kurze und schmerzlose Tode und langsame und entsetzlich grausame. Der Tod Jesu von Nazareth heißt, jemand wird durch seine Fersenknochen mit ziemlich langen Nägeln an ein Holz geschlagen. Schon das ist ein unglaublicher Schmerz. Und er wird so aufgehängt, dass er langsam erstickt. weil er sich eigentlich mit seinen Füßen aufrichten müsste, um überhaupt noch frei atmen zu können. Das kann er natürlich aufgrund der wahnsinnigen Schmerzen bald nicht mehr und erstickt. Es steht im Evangelium, der schwitzt Blut und Wasser. So entsetzlich ist das.
In der Spätgotik wird dann der Leidensaspekt ganz besonders in den Vordergrund gerückt, in einer ganz drastischen Darstellung der Wunden und des Leidens.
Der Karfreitag war natürlich verbunden in der Vergangenheit manchmal mit einer Passionsfrömmigkeit, die uns heute fremd ist. Also alleine, wenn man sich an den Isenheimer Altar von Grünewald anguckt, das ist sozusagen dieses hoch aufgeregte, geradezu abstoßende, ekelerregende und dann aber auch Mitleid auslösende Ausstellen des Leidens. Das ist etwas, was heute fremd geworden ist.
Nicht nur in der darstellenden Kunst, auch in der Musik schlägt sich das Leiden Jesu nieder, erläutert die Frankfurter Landeskirchenmusikdirektorin Christa Kirschbaum.
Seit dem Mittelalter hat sich eine liturgische Tradition entwickelt, dass am Karfreitag die Passionsgeschichte vorgelesen wurde. Es gibt eine ganz alte Tradition, dass das eben auch gesungen wurde. Und daraus haben sich dann bis zu Johann Sebastian Bach ganz prächtige große Oratorien entwickelt, die ja dann auch für einen langen Gottesdienst komponiert worden sind. 3 Stunden Musik und 1 Stunde Predigt.
Komponisten wie Johann Sebastian Bach haben neue Wege beschritten. Gerade wenn es um ernste und traurige Themen geht.
Das, was wir heute als schräg empfinden würden, ungewöhnliche Harmonien, Rhythmen, die ein bisschen durcheinander gehen, sehr abrupte Wechsel, da stehen plötzlich Tonarten und Klänge nebeneinander, die man normalerweise gar nicht nebeneinander bringen darf. Völlig schräger Einsatz.
Gerade in der mittelalterlichen Passionsfrömmigkeit steht natürlich der Versuch, sich hineinzuversenken in das Leiden Christi, also wirklich mitzuleiden, um dadurch auch sozusagen der Heilsgaben dann zuteil zu werden.
Ein Beispiel von vielen, das Lied O Haupt voll Blut und Wunden, getextet von Paul Gerhard Mitte des 17. Jahrhunderts.
Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad.
Mitleiden, also mit die Schmerzen fühlen, das ist eines, das ist im Sinne der Imitatio Christi. Wenn man davon ausgeht, dass an diesem Kreuz das Heil ist für mich, wo ich Gewissheit kriege, dass Gott für mich da ist. Hier war wahrscheinlich das Bedürfnis der Menschen besonders groß, auch bei Gott zu stehen in seinem Leiden und das nachzuerleben.
Die Leute wollten das mit der Erinnerung ernst nehmen. Die wollten da wirklich an dem Kreuz stehen.
Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil mich finden soll. Ach, möchte ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschehe mir.
Wir müssen uns ja vorstellen, dass die Menschen im 18., 16., 13. Jahrhundert eine ganz andere eigene Körpererfahrung hatten. Die hatten ganz andere Schmerzwelten, in denen sie gelebt haben. Das können wir schwer nachempfinden. Aber auch noch im 18. Jahrhundert in der Bachschen Zeit. Also wie stark das Leben von Verfall, körperlichem Verfall, Schmerz und Tod geprägt war. Und das hat die Menschen natürlich beschäftigt und hat seinen Fokus dann in der Auseinandersetzung mit Christus gefunden.
Die Texte der Passionsgesänge sind zum Teil schwer verdaulich, räumen auch die Kulturpfarrer Jochen Arnold und Johann Hinrich Clausen ein.
Und unsere Passionslieder, die sprechen da eine ganz lebendige, teilweise auch blutige Sprache. Viele Leute tun sich heute damit schwer. Wir müssen da wirklich darauf achten, ob wir alle Strophen dieser Passionslieder immer singen können.
Da leidet die evangelische Kirche natürlich dran an diesen alten Passionschorälen und versucht, neue zu erfinden. Aber ich liebe diese alten Passionschoräle, auch da, wo sie krass und grausam und erschreckend sind. Ich finde, gerade auch in dieser barocken Pracht des Leidens zeigt sich doch eine große poetische Kraft und auch eine große existenzielle Wahrheit.
Dennoch, viele Christen tun sich schwer mit dem Erbe jener Passionslieder. Nicht nur, dass es momentan eine aktuelle Debatte über die antisemitischen Töne in der Johannes- und Matthäus-Passion gibt, auch die theologische Deutung des Kreuzes bereitet große Probleme.
Das haben wir in unserer Landeskirche auch ganz kräftig und wir arbeiten auch dran. Das ist eine Tradition, die erst seit dem Mittelalter sich entwickelt hat, die sogenannte Sühnopfer-Theologie, dass Gott seinen Sohn opfert, damit wir gerettet werden. Und das ist eine Sichtweise, die doch in andere theologische Richtungen erweitert wird. Also eher, dass Gott der Mitleidende ist, der seinen Sohn auch in der größten Anfechtung nicht verlässt. Unsere Lieder allerdings, die stammen eben größtenteils aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Und da ist diese Sühnopfertheologie ganz stark vertreten. Das macht uns heutigen Menschen ganz große Probleme.
Christa Kirschbaum kündigt an, dass im Herbst ein neues Beiheft zum evangelischen Gesangbuch mit anderen Liedtexten erscheinen wird.
Weil ich von vielen Kirchenmusikerinnen und Pfarrern höre, dass solche Lieder dringend erforderlich sind. Dass es in jedem Jahr das Kopfzerbrechen gibt. Wir predigen nicht mehr die alten theologischen Traditionen, aber wir singen sie noch.
Nicht nur die alten Lieder erregen Anstoß, die Kreuzigung an sich irritiert, sagt die Kunsthistorikerin Claudia Höhl.
Es geht eben nicht um die sadistische Freude an der Darstellung eines Gefolterten oder dass man sich sozusagen ein Folterinstrument dann um den Hals hängt, sondern es sind ja ganz andere Aspekte, die eben da von Bedeutung sind, nämlich einmal, dass Gott mit den Menschen ist, gerade auch in den größten Leidenssituationen und dass es eben diese Hoffnung auf das Jenseitige gibt.
Dass die Bedeutung des Kreuzes gerade für andere Religionen provozierend ist, hat beispielsweise der kanadische Autor Jan Matthaell deutlich gemacht in seinem Weltbestseller Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. In dem Roman, der auch im Kino ein Erfolg wurde, nähert sich ein hinduistischer Junge dem christlichen Kreuz an.
Ich ging in die Kirche. Ein Bild hing dort. Ein Menschenopfer offenbar. Ein wütender Gott, den man mit Blut beschwichtigen musste. Ich konnte mir nicht erklären, was diese Folterszene mit dem Pfarrer im Pfarrhaus zu tun hatte. Pfarrer Martin erzählte mir eine Geschichte. Das Erste, was mich fesselte, war, dass sie so unglaublich war. Was? Die Menschen sündigen und Gottes Sohn zahlt die Zeche dafür? Ich stellte mir vor, wie der Vater zu mir sagte, »Pisin, heute hat sich ein Löwe in die Lamagrube geschlichen und zwei Lamas gerissen. Die Löwen können ihre Sünden nur dann büßen, wenn sie als nächstes dich fressen.« Da hast du recht, Vater. Das ist nur logisch und vernünftig. Ich wasche mir nur noch eben die Hände. Halleluja, mein Sohn. Halleluja, Vater. Was für eine verrückte Geschichte. Was für eine verquere Psychologie.
Ein anderes Beispiel für interreligiöse Irritationen um das Kreuz und merkwürdige Abgrenzungen ist die Posse um die Verleihung des Hessischen Kulturpreises 2009. Der islamische Schriftsteller Navid Kermani sollte gemeinsam mit dem Mainzer katholischen Kardinal Karl Lehmann, dem ehemaligen Kirchenpräsidenten in Hessen und Nassau Peter Steinacker und dem damaligen Vizepräsidenten des Zentralrates der Juden Salomon Korn geehrt werden. Als Zeichen für einen toleranten interreligiösen Dialog. Doch die Kirchenmänner intervenierten. Kermani hätte fundamentale und unversöhnliche Angriffe auf das Kreuz als zentrales Symbol des christlichen Glaubens geäußert. Dabei hatte Navid Kermani aus Sicht seines islamischen Glaubens über eine Kreuzigungsszene des Barockmalers Guido Reni geschrieben. Er machte kein Hehl daraus, dass er das Kreuz ablehnt.
Kreuzen gegenüber bin ich prinzipiell negativ eingestellt. Es ist kein Vorwurf, es ist eine Absage. Gerade weil ich ernst nehme, was es darstellt, lehne ich das Kreuz rundherum ab. Nebenbei finde ich die Hypostasierung des Schmerzes barbarisch, körperfeindlich, ein Undank gegenüber der Schöpfung.
Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, wie sehr sich der Moslem Kermani dem Kreuzesgemälde öffnet. Er erkennt in Renis Bild ein Aufbegehren des Sohnes gegen den Vater.
Schau her, scheint Jesus zu rufen. Nicht nur schaut auf mich, sondern schaut auf die Erde, schaut auf uns. Jesus leidet nicht, wie es die christliche Ideologie will, um Gott zu entlasten. Jesus klagt an, nicht, warum hast du mich verlassen, sondern warum hast du uns verlassen?
Navid Kermani spricht sogar davon, das Bild sei voller Segen. Dennoch, dem Kölner Islamwissenschaftler wurde zunächst der Preis entzogen. Dann wurde die Verlegung um Monate verschoben. Nach Irritationen und einer Entschuldigung von Hessens damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch bei Navid Kermani kam es dann doch im November 2009 zur Preisverleihung. Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz und dem Karfreitag. Der Feiertag gerät in allen Bundesländern unter Druck. Vor allem Jugendliche protestieren, weil sie an diesem stillen Tag keine Party machen dürfen. Vor 5 Jahren hatte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit einer Karfreitagsaktion auf diese Kritik reagiert. Sie wollte inhaltlich für den Karfreitag eintreten. Markus Zink gehörte zu den Initiatoren der Aktion Blutende Hand. An 61 kirchlichen Gebäuden prangte ein bis zu 8 Meter langes Banner und an 130 Litfaßsäulen klebten Karfreitagsplakate.
Sie müssen sich das Motiv halt nochmal so vorstellen, so eine Hand mit einem Loch drin und da kommt auch Blut raus und vor einem Himmelshintergrund. Das hat durchaus Irritationen ausgelöst, aber produktive Irritationen.
2 Finger der Hand formten das Victory-Zeichen und darüber stand als Fragewort Opfer.
Es hat sich auch deswegen angeboten, weil der Begriff Opfer mittlerweile von der jungen Generation als Schimpfwort gebraucht wird. Also auf dem Pausenhof, wenn einer gedisst wird, ne, dann eben mit den Worten, ah, du Opfer.
Die südhessische Kirche wollte mit der Aktion für den Karfreitag werben und die Menschen irritieren. Kunstwerke, die sich mit dem Kreuz auseinandersetzen, sorgen immer wieder für Irritationen. So ein Werk des US-amerikanischen Fotokünstlers Andres Serrano, dessen Ausstellung vor 30 Jahren zu einem Skandal in den USA führte. Matthias Sural.
Das ist im Prinzip ein klassisches Kruzifix, man könnte sagen Oberammergau-Style, das in eine Flüssigkeit getaucht ist. Und wenn man das Foto sieht, dann sieht man erstmal nur, die Flüssigkeit ist rötlich-gelblich. Und wenn man den Titel nicht hat, Piss Jesus, dann hat man erstmal keine Vorstellung, was ist das. Aber es ist klar, es handelt sich um Blut und Urin, was der Künstler gesammelt hat. Und er hat dieses Kruzifix sehr bewusst da hineingetan.
Dass das Kunstwerk gar nicht so blasphemisch sei, beweise ein Zitat des Kirchenlehrers Augustinus aus dem 5. Jahrhundert.
Ein Zitat schon im Hinblick auf die Menschwerdung Gottes, dass diese Menschwerdung sich zwischen Kot und Urin ereignet hat. Wenn jemand gehängt wird, können eben auch solche Körperflüssigkeiten aus dem Körper treten.
Der Mensch ward geboren, wie er starb, mit Schmerzen, Blut und Wasser, hinterlässt im Leben wie im Sterben einen breiten Strom, Wärme. Hildegard Eppli.
Für Matthias Sural lenken solche Kunstwerke und Gedichte den Blick auf den Kern des Kreuzes.
Es ist eine Erinnerung daran, dass der Karfreitag ein furchtbares Ereignis und furchtbares Datum war.
Und die katholische Kunsthistorikerin Claudia Höhl fordert:
Man muss auch von kirchlicher Seite was aushalten können, weil einen das vielleicht ja auch selber mal wieder daraufhin zurückwirft, mal zu fragen, ja, wie sehe ich das denn? Wie kann ich denn das formulieren, was wir eigentlich mit Kreuz verbinden?
Das alte Karfreitagsthema Schmerz und Leid ist heute während der Passionszeit nicht mehr so allgegenwärtig wie früher. Aber
wir müssen selber neu für uns lernen und einzuüben, wie man mit Schmerzen lebt. Also gegen den Schmerz lebt, den Schmerz überwindet, aber auch den Schmerz integriert als einen Teil des eigenen Lebens. Wer einen Körper hat, hat Schmerzen. Je älter er wird, umso mehr Schmerzen hat er, sonst ist er tot.
Manchmal kommen die Schmerzen aber auch früh. Matthias Sural stößt immer wieder in der Literatur auf Karfreitagspassagen. Zum Beispiel, wenn Schriftsteller wie Christoph Schlingensief sich mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen. In dem Tagebuch »So schön wie hier kann's im Himmel gar nicht sein« ringt der 2010 gestorbene Katholik mit Gott.
Er hat eine Affinität zu Themen der Religion und des Glaubens gehabt und es ist sehr bewegend in diesem Buch zu lesen und eben mitzubekommen, wie seine eigene Erkrankung. Und dadurch kommt eben dieses Themenfeld Karfreitag dann automatisch auch in seinen Blick als Künstler und Kulturschaffender, wie die eigene Erkrankung zum Anlass genommen wird, über die Sinnfrage des Lebens nachzudenken und sich eben auch die Frage zu stellen, was kommt danach, worauf kann ich überhaupt hoffen, woran kann ich mich festhalten.
Christoph Schlingensief schreibt:
Nach der Therapiestunde bin ich nachmittags noch einmal zu einer Messe in St. Josef gegangen, weil mir das gestern so gut getan hat.
Offensichtlich kommt er wieder dazu, eine gewisse christliche Praxis für sich selber anzuwenden in dieser Situation der existenziellen Angefochtenheit. Und er schreibt dann weiter:
Diesmal musste ich ein wenig weinen, aber nur ganz leise und ganz kurz. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das war der Satz, bei dem ich plötzlich anfing zu weinen. Die Kommunion zu empfangen, war auch wieder gut. Mich beruhigt dieser Vorgang. Für mich ist es Seelenbalsam.
Ich finde es sehr bewegend, wie so ein Wort Jesu für ihn plötzlich einen ganz neuen Klang bekommt, weil er selber davon betroffen ist und natürlich sich wünscht, wieder gesund zu werden, sich wünscht, dass der Krebs nicht weiter gestreut hat, den er in seiner Lunge hatte.
Das Kreuz, das christliche Ursymbol, das Zeichen des Karfreitags, ist längst säkularisiert worden. Und dennoch.
Ist vielleicht auch noch so ein interessantes Phänomen, dass auch noch heute, selbst in einer laisierten Gesellschaft, Kreuz für Leid steht. Also wenn ein schlimmer Unfall passiert ist am Straßenrand, dann werden da Kreuze aufgestellt, auch von Leuten, die vielleicht gar nicht unbedingt religiös sind, aber es ist ein Inbegriff von Leid.
Das Leid nicht konsumieren, sondern sich damit auseinandersetzen. Das fordert der Berliner Kirchenhistoriker Christoph Markschies.
In RTL 2 läuft einer herum und massakriert Menschen mit der Kettensäge und währenddessen essen wir Chips und trinken noch ein Bier. Karfreitag heißt das alles nicht, keine Chips, kein Bier, sondern da sitzen und sich mit dieser schrecklichen Gewalt auseinandersetzen und sich deutlich machen, Gott durchbricht diese Gewaltspirale.
Leid, Anschauung, die Zumutungen des Karfreitags. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach.